So, Freunde, abseits der Fußball-Podcast mit Folge 213 und dem angekündigten Bayer-Leverkusen-Special. Thomas Kleine, der damals im Champions-League-Finale 2002 mit Bayer gestanden hat und insgesamt 2 Jahre dort gespielt hat, ist bei uns zu Gast und erzählt ein bisschen, plaudert aus dem Nähkästchen, wie das damals war. Natürlich reden wir auch noch über den Rest seiner Karriere, aber der Fokus ist natürlich auf Bayer-Leverkusen. Olli Dütschke, unser guter Freund vom Kult-Kicker-Podcast und vom Podcast Basler Ballett, den er zusammen mit Mario Basler hat, ist auch wieder von der Partie. Wir freuen uns immer, wenn Olli dabei ist, wird immer lustig, hat immer eine kleine Anekdote zum Besten zu geben. Ja, hört einfach rein in die Folge, sehr informativ, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Und schaut sie euch an bei YouTube, hört sie euch an bei Spotify und Co. Viel Spaß. So, Tag die Herrschaften, abseits der Fußball-Podcast, Folge 213, es ist wirklich schon Folge 213, wir können es selber gar nicht glauben. Heute mit unserem Leverkusen-Special, das wir euch angekündigt haben, da freue ich mich sehr drauf. Und ihr seht, der Steffen ist nicht dabei, der entschuldigt sich, der ist heute im Theater, der spielt ja Theater. Und auch einen ganz lieben Gruß an unseren Freund Björn Francesco Unti, der auch oft an unserer Seite ist, der ist im Urlaub, schönen Urlaub. So, ich habe heute 2 super tolle Gäste. Den einen kennt ihr schon, der war schon oft bei uns, ein lieber Freund der Sendung. Wir freuen uns immer, wenn er da ist. Er hat sofort zugesagt beim Thema Leverkusen. Hätte wahrscheinlich nicht jeder. Und ihr kennt ihn von seinen beiden Podcasts Kultkicker und Basler Ballett. Olli Dütschke. Servus, Olli. Gude.
Gude.
So, das freut mich, dass du da bist. Und jetzt ruft mich jemand an. Das passt natürlich, mal schnell wegmachen. Unser heutiger Gast, der uns wirklich viel, viel, viel über dieses Thema erzählen kann, Bayer Leverkusen. Er hat selbst dort gespielt. Er war im Champions-League-Finale 2002. Also das ist verbunden mit Namen wie Zidane und Figo. Hat gespielt als Spieler bei Bayer Leverkusen, bei der Sportvereinigung Greuther Fürth, bei Hannover 96, bei Gladbach. Aber er erzählt uns gleich auch ein bisschen am besten selbst davon. Thomas Kleine, gute Thomas, ich freue mich, dass du da bist. Thomas, du hast bei Leverkusen gespielt. Das Thema Leverkusen ist im Moment in aller Munde. Hätte man gar nicht gedacht, weil die haben immer oben mitgespielt oder oft oben mitgespielt, aber so erfolgreich wie jetzt. Kurz als Hintergrund, unsere Hörer werden das wissen, ich schwärme fast in jeder Sendung von Bayer Leverkusen, weil diese Spielart, der Trainer, die Mannschaft, Spieler, die vorher als schwierig galten, die nicht überall funktioniert haben, super funktionieren. Und deswegen sind wir zu diesem Leverkusen-Special gekommen, obwohl Leverkusen eigentlich, Frage an euch beide, Olli, vielleicht fängst du an, eine kleine Range hat, ne? Ich meine, das ist eine Stadt mit 165.000 Einwohnern, dass die so ein kleines Stadion haben, was ja schon vergrößert wurde und gar nicht so die große Fangemeinde. Wie kommt das? Also zu viel Konkurrenz im Rheinland?
Möglicherweise. Und oft war ja die Erwartung da, dass sie ganz oben mitspielen und dann konnten sie es nicht über konstant eine Saison halten. Und jetzt sieht man ja einmal, wenn da alles passt, wenn der Trainer passt, wenn die Mannschaft passt, wenn der Erfolg auf einmal da ist, du nicht mehr verlierst, das saugt natürlich die Leute an. Ich habe irgendwie gehört, zum ersten Mal seit Ewigkeiten, als das Spiel in Bremen war, waren alle Auswärtskarten vergriffen. 4.000 Leverkuser sind nach Bremen gefahren. Früher waren es vielleicht nur 400. Das kann der Thomas wahrscheinlich gleich besser sagen, wie es in seiner Zeit war. Aber es macht ja nicht nur den Leuten in Leverkusen Spaß und drumherum ja ganz Deutschland. Und man hat richtig Bock im Moment bei Leverkusen zu gucken. Nicht, die haben halt kein Glück. Das ist ja alles Können. Das macht ja einfach Spaß zuzuschauen. Und ist neben, für mich, neben dem VfB Stuttgart, spielen die auch den schönsten Fußball im Moment in Deutschland.
Auf jeden Fall. Thomas, kommen wir gleich zu dir. Du hast QS gespielt bei Bayer Leverkusen 2 von 98 bis 2003. Wenn irgendwas nicht stimmt und an meinen Recherchen einfach reingrätschen. Und dann von 2001 bis 3 für die erste Mannschaft von Bayer Leverkusen. Wie bist du zu Leverkusen gekommen? Wie ist dieser Kontakt entstanden? Und war das damals deine erste Wahl? Ist man auf dich zugekommen? Wie lief das ab damals?
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich in Wermelskirchen gewohnt und gespielt. Das sind 20 Kilometer weg von Leverkusen, ist auch im Rheinland. Es liegt ja alles sehr nah in Leverkusen, Düsseldorf, Köln, alles sehr nah beieinander. Ich muss noch mal zu den Fans sagen, ich war Dadurch, dass ich früher schon viel Fußball geguckt habe, Anfang der 90er im Stadion, da waren es wirklich, glaube ich, manchmal 4.000, 5.000 Zuschauer. Also das hat sich schon richtig gut entwickelt. Das war dann zu der Zeit dann damals auch Champions League, da waren wir auch auswärts unglaublich viele Zuschauer. Und wenn man jetzt im Stadion ist, trotzdem wirklich eine super Stimmung. Stadion ist erweitert, es ist fast immer ausverkauft mit 30.000. Das hätte man sich damals auch nicht denken können. Ich habe, wie gesagt, in Wermelskirchen bei einem kleinen Verein gespielt und bin dann über Peter Hermann zu Leverkusen gekommen. Ich glaube, der ist uns auch alle im Begriff, den ich fast meine ganze Fußballzeit verbunden bin, hat er mich dann nach Leverkusen geholt. Früher war es noch so, ich habe ein Probetraining gemacht, habe dann ihm überzeugt und bin dann zu den Leverkusen Amateuren gekommen. Muss aber sagen, meine Entwicklung war wirklich nicht so, wie man sich das heutzutage vorstellt. Kein NLZ gehabt und die ersten anderthalb Jahre bei Leverkusen habe ich auch gar nicht gespielt, also bei den Amateuren. Ich glaube, ich habe meinen ersten Einsatz fast nach anderthalb Jahren gehabt. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass ich mich sehr gut entwickelt habe, ein Jahr durchgespielt habe bei den Amateuren und so bin ich dann auch mit Peter Hermann wieder hoch zu den Profis. Peter Hermann ist dann Co-Trainer unter Topmüller geworden und ich habe dann meinen ersten Profivertrag dann bei Leverkusen unterschrieben.
Erfolg hat Leverkusen früher auch schon gehabt, 88 der Gewinn des UEFA Cups. Ich betone UEFA Cup, wir sagen hier nicht Europa League. Das könnt ihr natürlich gerne, aber ja, wir sind da noch ein bisschen traditionell. Aber so richtig kam es erst mit Christoph Daum, 95, 96. Man erinnert sich so an die Sachen über Glasscherben laufen, die Methoden, die am Anfang belächelt wurden, die aber dann auch wirklich, wo die Leute gesagt haben, Hut ab, also der schafft ja wirklich was mit seiner Akribie, mit wie er die Leute motivieren kann. Und dann kam diese Koks-Affäre leider. Und glaubt ihr, es wäre noch lange mit Daum weitergegangen? Beziehungsweise, wenn er den Bundestrainerjob nicht angeboten bekommen hätte und auch diese andere Geschichte nicht gewesen wäre. Ich hätte mir vorstellen können, der hätte lange bei Leverkusen trainiert und ich hätte ihm auch den Meistertitel zugetraut.
Soll ich sagen? Ja, ich glaube, von meinem Gefühl hätte er mit Sicherheit länger weitergemacht, wenn er dann nicht Bundestrainer geworden wäre. Das war damals dann die verlorene Meisterschaft in Unterhaching. Das war jetzt nicht da, wo wir das Triple nicht geschafft haben, sondern das war 2 Jahre nochmal vorher, da war ich bei den Amateuren und da haben sie auch wirklich am letzten Spieltag die Meisterschaft nicht geholt, da war ich dann schon im Verein drin und darauf das Jahr kam dann die Affäre. Ich glaube, er wäre länger geblieben, er hatte ein Riesenstanding in Leverkusen, auch in Verbindung mit dem Kalmund war das damals schon ein tolles Team und muss aber dann sagen, wie es dann unter Topmüller gelaufen ist mit der Mannschaft, die wir dann hatten. Ich glaube, viel besser hätte man unter keinem Trainer dann kaum spielen können wie damals.
Olli Topmöller, wie hier in Frankfurt hier, das kennen wir, 90er Jahre, super Saison, ich glaube 20.
Bei Bayern war das doch, ne? War es nicht
Klosser? Bei Bayern und gestartet mit 20-2 Punkten damals, wo du, ich meine, ich war damals sehr jung, so 12, 13, aber wo wir schon dachten, das ist doch nicht unsere Eintracht, also. Aber zu Topmöller kommen wir gleich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Image von Leverkusen eingehen. Ich bin jetzt 42, das heißt, in den 90ern war ich noch recht jung, aber bis zum gewissen Punkt war meine Wahrnehmung immer so ein bisschen graue Mausclub, jetzt nicht nur wegen wenig Fans oder kleinen Stadion, aber auch vom Image her, das war so dieses Bayer-Kreuz, was über allem hing. Und dann Ende der 90er haben die irgendwie angefangen, abgesehen von Völler und Schuster, die kamen, ihr Image auch zu wechseln. Ich glaube, die Ausgliederung war damals noch aktuell. Dann kam das neue Wappen mit dem neuen Maskottchen, mit dem Löwen. Seitdem hat Bayer echt an Attraktivität irgendwie gewonnen, habe ich das Gefühl. Uerdingen wurde ja von Bayer komplett ausgeschlossen. Die sind bis heute noch sauer darüber. Also haben sie doch eigentlich alles richtig gemacht. Und diese Vizekusen-Geschichten, ja, okay. Aber Olli, du bist ja auch reportertechnisch dabei. Wie hast du Leverkusen in den 90ern empfunden und diesen Schritt zu diesem neuen Image?
Also wenn ich ehrlich bin, ich fand Leverkusen immer gut. Ich habe das nie verstanden, warum man diesen Verein nicht gut findet. Und ich mag auch diese Diskussionen nie. Wenn auch Hoffenheim oder Leipzig, mein Gott, es geht auch darum, dass ein guter Fußball gespielt wird, dass da was erkennen ist, dass da eine, wie soll ich sagen, eine Vision ist. Und das hat man in Leverkusen immer gesehen. Ich war ganz oft immer begeistert vom Kader und habe geguckt, dass diese Mannschaft muss ganz vorne spielen. Warum es dann nicht geklappt hat, hat vielleicht damit zu tun, dass am Anfang nicht so viel Zuschauer da waren. Hast du in Köln, in Frankfurt, in Stuttgart, hast du ja immer auch diese die Prozente, die du nochmal kriegst, weil 60.000 dich nochmal nach vorne brüllen, hast du in Leverkusen nicht. Das darf man, oder hat es damals nicht. Mittlerweile ja schon. Ich glaube auch schon, ist auch eine geile Stimmung, wenn es wie eine Hütte voll ist und wird wohl jede Woche voll sein bei Heimspielen. Also mir hat Leverkusen immer gefallen und diese Diskussion, ja, Werkself und so, hat mir nie gefallen.
muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil es schon immer so ist. Das ist ja das Faszinierende, Thomas. Du als Spieler auch oder als ehemaliger Spieler. Ich bin auch jemand, der traditionell ist im Fußball verbunden. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch über Leverkusen meckern, mach's aber nicht, weil das immer schon so war. Also das hat halt immer dazugehört, das war halt immer der Werksclub. Ich glaube, dass das einer der wenigen Clubs ist, die so einen Hintergrund haben, die auch wirklich Tradition vorweisen können. Die sind ja auch schon ewig in der Bundesliga. Ich habe einmal abgestiegen, wenn ich mich nicht erinnere, und da waren die auch nicht lange unten. Das ist doch eigentlich gar kein Argument mehr, oder?
Na, ich finde auch, dass es kein Argument mehr ist. Ich glaube, Bayer gehört auch zu Leverkusen, zu der ganzen Stadt dazu. Das muss man einfach sagen, wo auch jeder Mitarbeiter an den Verein gebunden ist. Das ist einfach so. Also Leverkusen, wenn man mal da war, die Stadt wird einfach von Bayer auch bestimmt. Von daher passt es zusammen. Und ich selbst als kleines Kind oder wie ich dann im Stadion war, gab es schon Bayer Leverkusen. Sei es in den 80ern. Ich glaube, da haben sie sogar noch zweite Liga gespielt. Also von daher gibt es den Verein jetzt schon sehr, sehr lange. Und dementsprechend ist jetzt die Fanszene, finde ich, auch sehr gewachsen. Plus, dass mittlerweile natürlich auch viele junge zu Leverkusen gekommen sind, weil sie auch einen sehr schönen Fußball spielen, das über Jahre hinweg, das muss man sagen. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht so der Verein ist, wo ein Geldgeber ist, der gesagt hat, komm, wir holen dich von oder geben dir das Geld und du bist sofort oben dabei. Da gehört auch viel Arbeit und Fleiß dazu, dann aus der zweiten Liga hochzukommen und sich in der Bundesliga dann zu etablieren auch.
Da wollte ich vergessen, wie viel auch Leverkusen für den deutschen Fußball getan hat, wie oft die international dabei waren, das waren ja nicht Zufälle. Also in den Jahren, letzten 20 Jahren, ich weiß nicht, war immer mal, wie du sagst, UEFA Cup, Europa League, Champions League, also bitte. Und das war immer sehr sympathisch und haben ja nicht so das teilweise abgegeben wie andere Vereine, die mal irgendwo qualifiziert waren. Also ich fand das schon immer sehr bemerkenswert.
Und vor allen Dingen, was man noch sagen kann, ist, wenn man das als Spieler hat, und das hat man jetzt, das war damals, hat man trotz allem, das ist dann auch so, man hat ein bisschen mehr Ruhe zu arbeiten, das ist jetzt sogar da, ich war jetzt auch ein paar Mal dieses Jahr beim Training zuschauen, das kann man dann nicht vergleichen mit anderen Vereinen, das ist ein top geführter Verein schon immer und man hat einfach als Spieler da wirklich unglaublich viel Ruhe, sich auf den Fußball zu konzentrieren, also das muss man schon sagen, das sind perfekte Bedingungen, um da Fußball zu spielen und gut zu arbeiten.
Ja, vor allen Dingen, du hast auch immer große Namen da gehabt. Rudi Völler, Rainer Kallmund, gut, der wurde ja auch in Leverkusen zum Riesending, aber das war ja wirklich auch immer ein Verein, der sehr viel vorzuweisen hatte, definitiv. Also das war ja immer schon erstaunlich. Es war Ende der 90er, Anfang der 2000er, die Vizekusen-Zeit unter Haching, da wird sich noch fast jeder dran erinnern. Dann kam die Saison 2001, 2002. Thomas, du warst dabei damals schon. Das war die erste Mannschaft, die leider im Endeffekt in allen drei Wettbewerben Zweiter geworden ist. Das hat vorher noch keine Mannschaft geschafft. Im DFB-Pokal, in der Meisterschaft und in der Champions League. Wenn du die ganze Saison Revue passieren lässt, welche Erinnerungen hast du vom Anfang bis Ende der Saison? Also jetzt nicht jeden Spieltag, aber dieses Feeling, was spürst du da noch, wenn du daran denkst?
Ja, erstmal, dass es eine wahnsinnig tolle Mannschaft war, im Fußballerisch und auch charakterlich, also das muss man sagen. Ich bin ja dann als Amateur hochgekommen, war mein erstes Jahr als Profi und da war für mich, wenn man hochkommt, jeder Tag eine Herausforderung, wenn man gesehen hat, was in jedem Training für ein Niveau war. Also ich glaube, es war von Spieler 1 bis 20 war fast jeder Nationalspieler. Ich war einer der wenigen, der kein Nationalspieler war. Also aus verschiedenen Ländern hatten tolle Brasilianer, hatten Kroaten, hatten deutsche Nationalspieler, war eine super Mischung. Dann zusammen mit dem Trainerteam, Klaus Toppmöller, mit Peter Hermann, mit Ralf Minge. Ja, das war einfach so von Anfang an einfach für mich schon was Neues, das zu sehen, da dann mich weiterzuentwickeln und mitzuhalten im Training. Das war die größte Herausforderung, weil man sagen muss, das hat sich dann vom Training aufs Spiel umgesetzt. Und dann ist man in die Saison gestartet mit einer vollen Überzeugung, so wie Leverkusen jetzt im Moment spielt, offensiv wirklich tolle Spieler, viele Tore gemacht, defensiv. Eine tolle Arbeit mit Lucio, mit Nowotny. Man kann jetzt wirklich fast alle aufzählen, waren alles Weltklasse-Spieler und so ist man in die Saison reingekommen. Für mich war eigentlich, ab Winter war ich dann fast immer dabei im Kader. Das war für mich dann schon ein Riesenerlebnis, dabei zu sein, sich da reinzukämpfen in so eine Mannschaft. Es gab dann noch den 18er-Kader, nicht wie jetzt den 20er-Kader. Und wir hatten, glaube ich, insgesamt 26 Spieler. Also das war schon ein harter Kampf. Und so hat sich das denn entwickelt, dass man wirklich diese Überzeugung hatte. In der Meisterschaft fast alles gewonnen, im Pokal weitergekommen. Und Champions League war damals noch diese zwei Gruppenphasen. Man hatte die erste Gruppenphase mit vier Mannschaften, die haben wir dann überstanden, hatten die zweite Gruppenphase dann wieder mit vier Mannschaften und so ging es dann ins Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und wir für uns, wie gesagt, ich habe zwar in allen Wettbewerben gespielt, hatte meine Einsätze, nicht viele, aber ich war immer dabei, habe natürlich gut beobachten können, muss ich sagen, hatten wir alle und ich. Da spreche ich aber mit Sicherheit für alle auch die Überzeugung, dass wir alle Titel auch holen. Also diese Überzeugung hatte man bis dann in den letzten Wochen die Spiele dann gerade in der Meisterschaft nicht mehr gewonnen wurden. Ich meine, es waren drei Spieltage vor Schluss, hatten wir 5 Punkte Vorsprung damals auf Dortmund und da ist jeder davon ausgegangen, dass man die Meisterschaft holt. Also die Überzeugung war auch zu 100%ig in der Mannschaft.
Ich glaube, das hat jeder gedacht, du Olli wahrscheinlich genauso. Also die Mannschaft war ja wirklich stark und wenn man sich jetzt mal anguckt, wen ihr alles rausgehauen habt, es waren ja nicht irgendwelche, ich meine, wenn man das mal vergleicht, 2002 Deutschland, der Weg ins Finale zur WM, da waren bis zum Finale Mannschaften dabei, die musstest du einfach schlagen, Paraguay, glaube ich, die USA, aber ihr habt damals Barca, Juventus Turin, La Coruña, die waren damals auch eine große Nummer und den FC Liverpool rausgehauen und ja, also eigentlich schade, dass da wirklich kein Titel geholt wurde. Gegen wen habt ihr das Finale im DFB-Pokal verloren? War das Schalke?
Gegen Schalke, ja. Gegen
Schalke, die auch damals auch eine starke Mannschaft
hatte. 4-2 verloren.
Jetzt. Die Leute erinnern sich, Schalke war tatsächlich mal in der ersten Liga, ne?
Ja, das ist.
Lang, lang ist her, ja.
Das ist es.
Aber ich will noch was sagen, ich erinnere mich vor allen Dingen an dieses Champions League-Endspiel gegen Real Madrid, wo die auch alle gesagt haben, mit Bayer kriegst du den Arsch voll. Die Leverkusen war auch echt die bessere Mannschaft, ne? Wenn nicht auch auf einmal dieser
Torschüsse technisch und so auch
dieser kleine unbekannte Zidane auf einmal so einen Geniestreich da hingelegt hat, ne? Da war und was ich dann so schade finde, erstmal dieser Begriff Vizekusen.
Ja.
Wenn du in einer Saison in allen Wettbewerben bis ans Limit gehst und die Möglichkeiten hast, überall einen Titel zu gewinnen, ist das eine überragende Saison. Natürlich ist es schade, dass man nicht mal so ein Metallding hochhalten darf. Klar. Aber oft habe ich immer das Gefühl, auch heute noch, dass man das ein bisschen in die Lächerlichkeit durchzieht. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, da darf man auch als überall Zweiter überall den Hut ziehen und sagen, das war einfach eine überragende Saison.
Bayer Leverkusen hat sich so, wie ich, wenn das stimmt, den Namen Vizekusen auch patentieren lassen, damit kein anderer damit großartig Schindluder treiben kann. Ja, am Anfang war es lustig.
Jetzt Dortmund, die zu Hause es nicht schaffen, gegen Mainz zu gewinnen und sind dann auch Vizemeister geworden. Wie sollen wir die denn dann nennen?
Das ist es. Ne? Zu dem Spiel gegen Dortmund, da kommen wir auch gleich. Ich habe gerade mal die Aufstellung von beiden Mannschaften von dem Finale hier. Was für Namen. Teilweise denkt man sich dann, ach krass, ja natürlich, der hat ja auch da gespielt. Hans-Jürg Butt im Tor, Zoltán Sebastian, Boris Sivkovic, Lucio, der große Lucio, der dann zu den Bayern gegangen ist. Placente, ich kann es gerade nicht so gut lesen.
Sehr klein, Entschuldigung.
Argentinien. Thomas Predaric, Michael Ballack, Carsten Ramelow, Bernd Schneider, der hier auch gespielt hat in Frankfurt, Yildiray Bastürk, Oliver Neuville und aber auch auf Realseite natürlich Roberto Carlos. Hast
Thomas Kleine vergessen bei Leverkusen, bitte, ja?
Da weiß die Start, es tut mir leid.
Hat nicht ganz gereicht, nein. Auf der Bank hatten wir auch noch, ich glaube, Berbatov ist noch reingekommen, der dann natürlich danach auch mehrfach Torschützenkönig dann nach ManU gegangen ist. Also der war da noch richtig jung, aber der hatte dann im Finale auch noch zwei der Riesenchancen. Mhm. Ich glaube, die Tragik war ein bisschen von dem Spiel auch mit Sicherheit auch das Tor von Zidane. Man war die bessere Mannschaft. Und was keiner so weiß, es gab ja einen Torwartwechsel bei Real, weil der Torwart sich verletzt hat und dann kam Casillas rein, der noch da unglaublich jung war und der hat, glaube ich, in den letzten 10 Minuten 3-4 Dinger gehalten, die wahrscheinlich der erste Torwart damals nicht gehalten hatte. Also da kam schon viel zusammen, dass man das Spiel nicht gewonnen hat.
Ja, Cesar war der erste Torwart damals, genau. Aber auch was Real für super Spiele hatte. Carlos, Higuera, Salgado, Figo, Zidane, Raúl im Sturm, Morientes. Jetzt habe ich natürlich als gemeiner Fan, Thomas, eine Frage. Wie ist das, wenn man auf einen Sinne, den Zidane trifft, der ja damals schon ein krasses Standing hatte, ein absoluter Superstar war, Weltmeister. Ist es wirklich so, dass man auch selbst dann vor Ehrfurcht ein bisschen sich denkt, oh mein Gott, das ist der große Zidane? Oder warst du damals ganz cool, ey, das sind Gegner wie jeder andere? Da gehen wir jetzt einfach ran.
Ich, in dem Moment nimmt man das nicht alles so wahr. Für mich war da eher mein erster Einsatz Champions League oder danach das Jahr, wie ich gegen Manchester gespielt habe, da habe ich dann für mich im Spielertunnel gestanden mit Van Nistelrooy und Beckham und habe mir dann auch gedacht, was mache ich hier, wenn man ja vorher fast bei den Amateuren nicht gespielt habe. Und für mich war es so, ich habe dann da gespielt und war am nächsten Tag trotzdem mit meinen Kumpels in der Kneipe. Natürlich habe ich dann keinen Alkohol getrunken, habe die anderen Champions League Spiele gesehen. So bin ich einfach dann auch groß geworden. Aber im Finale war es schon so. Also man hatte den Eindruck, dass wir einfach auch eine Top-Mannschaft waren. Ich meine, man ist dann in dieser Mannschaft drin. Wir hatten dann auch im Endeffekt absolute Topstars, die dann auch fast Weltmeister geworden sind. Das kommt ja noch dazu. Die sind dann auch noch Vize-Weltmeister geworden. Ich glaube, 6 Spieler von Leverkusen. Aber in diesem Spiel, den Unterschied hat dann schon Zidane gemacht. Und was ich dann trotzdem nicht vergesse, dass er sofort nach dem Schlusspfiff zu jedem Spieler von Leverkusen gekommen ist. Also er ist nicht in die Fankurve gelaufen, sondern ist zu jedem Spieler, zu jedem, glaube ich, Mitarbeiter, der auf dem Platz war von uns und hat wirklich Shake Hands gemacht. Ich glaube, das zeigt dann trotzdem die Klasse, warum sie dann auch so ein Weltstar war. Das muss man einfach dann auch sagen.
Auf jeden Fall. Und auch das Ergebnis, ihr habt 1-2 verloren, das Finale. Also es war kein großes, kein klares Ding mit 3-4-0. Leverkusen hat echt damals gefeitet. Und ich weiß noch, ich fand das genauso schade wie das WM-Finale damals. Eigentlich wirklich super gespielt, auch teilweise echt besser gespielt. Statistiken sagen nicht immer alles aus, aber Leverkusen hat an dem Abend ja wirklich toll gespielt. Und dann wirst du leider nur Zweiter. Wie ist denn die Mannschaft mit diesen 3 Vizetiteln umgegangen? War die Enttäuschung sehr groß? Wie lange hat es gedauert, bis ihr euch wieder aufgerafft habt? Weil ich meine, das muss ja bei 3 Titeln, muss es ja wirklich auch reinhauen irgendwo. Ich meine, ihr seid ja auch Menschen.
Ja, das hat schon reingeknallt. Also wir hatten dann im Abend, hat man dann ja noch ein Bankett gehabt und da war die Stimmung dann schon sehr niedergeschlagen. Es war dann fast verpflichtend, das darf man jetzt auch nicht sagen, aber eigentlich das war da, was trinken mussten, das wurde so vorgegeben. Das war auch gut, so nach 3 verlorenen Finale, man muss ja die Meisterschaft fast mit dazu tun, war das schon in dem Moment für alle ein Schock. Wie gesagt, ich habe natürlich, auch wenn ich nicht gespielt habe, ist man das Jahr dabei, ist genauso mit dem Herzen dabei, ob man jetzt spielt oder nicht. Hat eine tolle Mannschaft und dann ist man da natürlich auseinandergegangen. Ein paar haben am nächsten Tag, war dann im Endeffekt Schluss, alle sind zu ihren Nationalmannschaften gekommen und ich glaube, was das für eine Auswirkung hat, hat man dann trotzdem gesehen, dass man danach das Jahr fast abgestiegen ist, in der Champions League in der 2. Gruppenphase rausgeflogen ist, nicht in der 1. Aber ich glaube, das hatte alles dann noch Wirkung. Ich weiß, dass kein Mensch, glaube ich, wenn man so nah dran ist an den Titeln und dann wirklich noch eine Mehrzahl von Spielern, die dann den WM-Titel auch nicht holen, ja, so sind dann viele auch in die neue Saison gegangen. Also das war wirklich dann sehr, sehr schwer.
Olli, darf ich dich fragen, damals, was hast du zu der Zeit beruflich gemacht? Warst du da schon im Fußball auch dick drinne und hast du auch da Kontakt zu Leverkusen gehabt, beziehungsweise warst du vielleicht ein bisschen näher dran?
Nee, war ich nicht.
Warst du noch nicht?
Fan und habe alles aufgesaugt und alles geguckt. Ja. Wann war das genau? In 2000er, ne?
Anfang der 2000er, 2002 war das Finale der Champions League,
ja. Kuschelsender Sport 1 aktiv, ja klar. Da haben wir das schon mitbekommen, richtig. Aber den Kontakt zu Leverkusen, ich habe mal ein Interview mit Christoph Daum gemacht, tatsächlich in der Loge, aber ich weiß nicht, ob das in der Zeit war. Der war für mich war ganz komisch. ganz, ganz komisch. Das war das einzige Mal bis vor kurzem, dass ich mal in Leverkusen im Stadion war. Ganz alleine mit Christoph Daum in der Loge, um ein Interview zu machen.
Okay.
Erinnere ich mir noch, ja.
Also Christoph Daum natürlich, ja, ist ja auch eine schillernde Gestalt der Bundesliga. Ich hoffe, es geht ihm gut und toi, 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 alles Gute. Wegen seiner Krankheit auch natürlich. Aber ich würde ihn auch gerne wieder in der Bundesliga sehen, auch wenn es natürlich vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich ist. Aber ein Typ, der trotzdem irgendwie zu Leverkusen gepasst hat, auch einer, der polarisiert hat. Ich meine, es gibt genug Auftritte, wo er immer schön seinen Mund aufgemacht hat und ich fand das eigentlich immer sehr gut. Thomas, du hast gerade gesagt,
wird am Anfang gesagt, von wegen ein grauer Club oder so, ne? Werkswurst ist ja auch mal gut für Leverkusen, dass solche Menschen wie Kalmund und Daum da waren, um das da mal wirklich mal von außen zu sehen. Da ist ja was, das ist ja eigentlich ein geiler Club da. Das war sehr wichtig, glaube ich, auch für den Verein selbst.
Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo Kalli dabei war. Ach, das war der echte Champions, Rainer Kallmund, Matze Knob und Sebastian Holtkamp. Und da hat der Kalmund nochmal erzählt, wie er 90, wie er damals versucht hat, die Spieler aus dem Osten zu Leverkusen zu locken. Großartig. Verkleidet ins Stadion irgendwie gesetzt hinter den Spieler. Ja, ich bin der Kalli von Bayer Leverkusen. Hier, das sind das Verdienste. Also, das sind so Typen, die braucht man einfach auch in der Liga. Die auch zugeben, okay, das war alles nicht ganz so korrekt vielleicht, aber du hast mit harten Bandagen einfach gekämpft, so. Großartig. Thomas, du hast gerade gesagt, Topmann musste ja dann gehen in dieser Saison. Thomas Hörster war zwischendrin nochmal Trainer. Klaus Augenthaler hast du aber nicht mehr mitbekommen, oder?
Ich hatte dann, glaube ich, noch die letzten drei Spiele, da war ich dann auch noch dabei. Und aber danach bin ich dann gewechselt, weil ich dann auch für mich, das muss man einfach auch immer akzeptieren. Das war eine Mannschaft, wo ich jetzt auch nicht großartig zu spielen gekommen wäre. Also das konnte ich auch immer einschätzen. Mir war dann auch wichtig, Fußball zu spielen.
Natürlich.
Entsprechend bin ich dann nach dem Augenthaler, aber im Sommer nach 5 Jahren von Leverkusen weg. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt noch ein gutes Verhältnis, kenne auch viele da, war jetzt auch schon bei ein paar Spielen, bin beim Training öfters mal zugucken. Sind ja trotzdem noch Hans-Peter Lehnhoff, der noch da ist, sind noch einige, die auch da rumlaufen, und von daher ist es immer schön, auch da zu sein. Und nochmal zu Kalmund, was ich immer beeindruckend fand, wirklich ein richtiger Typ, damals jetzt unabhängig, was dann genau ablief, da kann ich immer wenig zu sagen, aber man muss einfach sagen, war ein Manager, und das habe ich bei ihm immer sehr positiv empfunden, der damals als Manager jeden Spieler von den Amateuren bis zu der Jugend kannte. Also der hat sich Amateurspieler angeguckt, der hat sich die Jugendspieler angeguckt, der wusste über jeden im Verein Bescheid, und das habe ich für mich auch immer mitgenommen. Ich finde das unglaublich wichtig, wenn man jetzt in meiner Situation Trainer ist, dass man auch ja die Mannschaften kennt, die im Verein sind. Und das war so ein großer Manager, und er wusste trotzdem, war am Wochenende fast bei jedem Jugend- und Amateurspiel. Das fand ich immer sehr beeindruckend.
Ich finde, Kalli ist einer der sympathischsten Menschen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Olli, vielleicht kannst du da ein bisschen was mehr dazu sagen. Aber auf jeden Fall, es ist ein Typ, dem glaube ich alles, was er sagt. Es ist einfach so, dem glaube ich, der ist authentisch. Ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass man ihn auf jeden Fall in der Bundesliga auch noch sieht. Und wenn es nur ab und zu mal ist, dass er seinen Senf dazu gibt im Doppelpass oder so. Gehen wir ein Stückchen weiter bei Leverkusen. Danach war die Zeit nicht ganz so erfolgreich. Klaus Augenthaler war 2 Jahre da. Rudi Völler hat zwischendrin das Ruder mal übernommen. Dann kam Michael Skibbe, wer ihn noch kennt. Michael Skibbe. Olli, war der nicht sogar mal bei der Eintracht kurzzeitig Trainer?
Ja,
oh Gott, das ist schon so lange her. Ja, wir sind abgestiegen unter ihm.
Dann war er irgendwo in Griechenland. Und
stimmt. Ja. Und dann kam Bruno Labbadia. Das fand ich sehr cool. Bruno Labbadia hat nach langer Zeit wieder geschafft, dass Leverkusen im DFB-Pokalfinale steht. Und einen Tag vor dem Finale, so habe ich zumindest gelesen, hat er der Süddeutschen ein Interview gegeben, indem er sich darüber beschwert hat, dass der Kontakt und die Zusammenarbeit mit Wolfgang Holzhäuser nicht ganz so ist, wie sie sein sollte, und wurde dann nach dem Finale freigestellt. Ein typischer Labbadia, oder? Ohne das despektierlich zu meinen, ein Typ für mich auch, den ich sehr mag, gerne in der Bundesliga sehe, auch wenn er leider nie lange bei einem Verein bleibt, aber er ist doch typisch Bruno, oder?
Bei dem Pokalspiel war ich sogar, Werder Bremen, da war... Kleiner Sidekick, da war meine Lebenspartnerin hochschwanger und wir saßen da, das war Werder Bremen, Bayer Leverkusen, und wir haben gesessen und haben gesagt, wir nennen unser Kind nach dem Namen des ersten Torschützen.
Okay.
Das war Mesut Özil. das war ein schöner Name, aber Mesut jetzt für ein, keine Ahnung. Aber ich erinnere mich an die Geschichte, weil wir waren ja auch einen Tag vorher schon da und dann haben wir das auch mitbekommen. Brachte auch irgendwie Unruhe da rein. Das war auch dann sehr komisch, was da in Leverkusen abging. Das war irgendwie dann, ja, vor so einem wichtigen Spiel seltsam. Mehr von Bruno vielleicht, dem Hessenkopf, aber das, ich erinnere mich noch gut dran, ja.
Darmstadt, der Bub, glaube ich sogar, ne? Aus Darmstadt, ja, genau. Nach Labbadia kam Jupp Heynckes. Das war eine sehr erfolgreiche Ära. Also die sind, glaube ich, einmal Vierter, einmal Zweiter geworden. Und war auch ein bisschen überraschend, oder, dass Jupp Heynckes zu Leverkusen geht. Thomas, warst du überrascht oder hast du dir gedacht damals, falls du dich noch dran erinnern kannst, ja, das passt schon. Weil Heynckes war ja immer eigentlich Bayern-Gladbach und Spanien natürlich.
Ja, ich glaube, ich war sicher, dass es geklappt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das war. Ich glaube, da war ich noch...
2009 bis 2011.
Ja, Also da haben wir dann nicht gegeneinander gespielt. Aber dadurch, dass er natürlich mit Peter Hermann damals auch einen absoluten Leverkusen-Kenner an seiner Seite hatten, der ja dann auch mit bei Bayern mit ihm war, war das eigentlich für mich klar, dass das passt. Man hat trotzdem, egal wie die Jahre sind, immer auch, bringt man trotzdem Leverkusen mit schönem Fußball in Verbindung, guten Offensivfußball. Und ja, wenn man weiß, dass Jupp Heynckes ja aus Mönchengladbach kommt, da sind die Wege kurz, glaube ich, hat das auch ein bisschen eine Rolle gespielt.
Ja, also Heynckes ist bis heute einer der Besten. Ich habe letztens die Reportage gesehen über den Champions League Sieg bei Amazon, Hashtag Werbung. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Die Road to Wembley, glaube ich, oder der Weg nach Wembley. Super Doku zu empfehlen, auch mit Jupp Heynckes. Also da kriegt man echt teilweise Gänsehaut. Thomas, aber weil du natürlich heute bei uns bist, möchte ich einen kleinen Break machen. Kurz zu deiner Karriere nochmal kommen. Du bist dann zu Fürth gewechselt, hast 4 Jahre dort gespielt. Die Sportvereinigung, die Kleeblätter. Ich war da auch mal, ich fand das total cool als Auswärtsfan der Eintracht. Und da hieß das Stadion noch Playmobil-Stadion. Also das war eigentlich, und wie ist Fürth, wie ist dort der Vergleich zu einem großen Verein wie Bayer Leverkusen? Was ist anders dort? Ist es familiärer? Ist das Umfeld anders als in so einem ganz großen Club? Wie waren die 4 Jahre für dich?
Ja, ich wie gesagt, ich habe in Leverkusen, bin von Leverkusen nach Fürth. Da war es schon so, wie ich in Fürth unterschrieben habe, bin ich davon ausgegangen, dass Fürth aufsteigt. Die haben es dann nicht geschafft. Das ist ja auch so eine Geschichte, fast immer am letzten Spieltag nicht geschafft. Mhm. Ist es trotzdem, der Verein hat sich bis jetzt sehr gut entwickelt. Ich bin dann da hingekommen, da war, wie gesagt, das Playmobil-Stadion noch, waren auch 3.000-4.000 Zuschauer im Schnitt. Jetzt sind sie auch über 10.000. Das hat sich dann trotzdem entwickelt. Wenn man weiß, wo sie herkommt, ist das trotzdem eine gute Zahl. Die 4 Jahre für mich waren, das erste Jahr waren wir insgesamt nicht gut, haben gegen den Abstieg gespielt, ich habe aber immer gespielt, und dann hatten wir 3 Jahre, wo wir am letzten Spieltag jeweils den Aufstieg nicht geschafft haben. Mhm. Dementsprechend war das eine Zeit, die schön war. Ich habe immer gespielt, das wollte ich auch, aber ich habe es nie geschafft, aufzusteigen, und das war auch ein Grund, warum ich dann nach 3 Jahren, ich bin ja dann zu Hannover für ein halbes Jahr. Mhm. Das war der einzige schnelle Wechsel, aber wir sind im Guten auseinandergegangen, weil Dieter Hecking damals Trainer, es war einfach, wurde noch ein neuer Innenverteidiger geholt. Ich war ein bisschen hinten dran, bin dann zu Borussia Mönchengladbach, mit denen ich aufgestiegen bin in die erste Liga. Hatte dann da 2 Jahre noch in der ersten Liga und bin dann zurück nach Fürth mit dem großen Ziel. Und das hat man als Spieler, ich für mich hatte das immer noch in mir, einfach den absoluten Willen, nochmal mit Fürth aufzusteigen. Das haben wir dann im ersten Jahr, bin ich zurückgekommen, haben wir auch wieder am letzten Spieltag nicht geschafft. Ich glaube, in der Punktzahl, mit der vorher jeder direkt aufgestiegen ist. Und dann sind wir ja darauf das Jahr mit der Eintracht zusammen aufgestiegen. Sind wir Meister geworden, die Eintracht Zweiter, und sind zusammen aufgestiegen. Hatten damals super Duelle mit der Eintracht. Erstes Spiel, weiß ich noch, zu Hause haben wir 3-2 verloren nach 2-0 Führung. Und Rückspiel haben wir 0-0 gespielt, sind dann aber beide Mannschaften sehr souverän aufgestiegen. Und das war für mich dann als Kapitän damals einfach auch ja ein tolles Erlebnis. So bin ich dann mit Gladbach in die erste Liga aufgestiegen, mit Fürth und als Trainer mit Düsseldorf in die erste Liga aufgestiegen. Also von daher sind das immer tolle Momente, die man hat.
Wir finden es ja eh mehr geil. Ich denke, Olli, ich spreche da auch für dich, wenn kleinere Vereine nach oben kommen. Ja, ich meine, guck dir Union Berlin an, war auch kein großer Club, was die gerissen haben. Auch Heidenheim, 11. Platz. Ich finde es schön, auf jeden Fall, wenn die vermeintlich Kleinen hochkommen. Bin ich jetzt komplett falsch, wenn ich sage, dass Greuther Fürth der Zusammenschluss war von TSV Vestenbecks Kreuth, die damals, das war so, ne? Die haben die Bayern rausgeschmissen. Ja. Und wie hieß der Sportvereinigung Fürth, hießen die, oder?
Ja, Spielvereinigung Fürth, die waren damals, ist dann aber auch schon in den 90ern gewesen, waren damals beide in der gleichen Liga, und so sind sie dann, gab es dann den Zusammenschluss. Und das wird aber jetzt mittlerweile auch, ich glaube, wie ich es mitkrieg, auch heiß diskutiert. Da sind wir ja auch bei den Fans, ich glaube, wir wollen wieder zurück zur Spielvereinigung Fürth. Ob das passiert oder so, da bin ich jetzt auch nicht so im Thema drin, aber der Zusammenschluss war dann damals von der Spielvereinigung Fürth und Vestenbergs Kreuth.
Olli, du bist der Insider, was weißt du? Komm, spuck's aus.
Wovon, ob das jetzt höre ich gerade zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin.
Habe ich auch nicht gewusst, ehrlich gesagt, ja. Aber ist interessant.
Ich dachte, damals gab es auch einen Tee. Mit Westenbecks Kräuter habe ich irgendwie im Kopf, dass das was mit Tee zu tun hatte. Kann das sein?
Ja, da ist damals der Präsident Helmut Hack, der ja lange Präsident war, da ist eine riesen Firma, Teefirma, aber weltweit ja. auch. Und dementsprechend
jetzt ist der Groschen gefallen,
haben die Gäste dann immer auch viel Tee bekommen.
Thomas, du hast gerade gesagt, du hast auch bei Gladbach gespielt. Großer Verein, großer Name. Wie war die Zeit da für dich in Gladbach?
Insgesamt eine tolle Zeit. Wie gesagt, ich komme aus dem Westen. Ich hatte ja dann doch, wenn man aus dem Westen kommt, kennt man die Vereine natürlich, weil man als Kind habe ich alles geguckt. Dadurch, dass mein Vater sehr Fußball interessiert war, war man in Gladbach, war in Köln, in Leverkusen, in den Stadien. Und deshalb war auch für mich der Wechsel von Hannover nach Gladbach kein Rückschritt, weil es dann in die zweite Liga wieder ging, sondern es ist einfach ein sehr großer Traditionsverein und hat Spaß gemacht, da Fußball zu spielen. Wir sind aufgestiegen. Ich für mich habe dann nicht immer gespielt, habe dann in der ersten Liga gespielt, habe mir wirklich, das war die einzige Verletzung, die mir ein bisschen wehgetan hat, bin mit einem Schulterbruch damals ein halbes Jahr ausgefallen, das hat mir einfach ein bisschen was gekostet, aber hatte trotzdem eine schöne Zeit, hab jetzt auch noch immer mit ein paar Spielern, und Toni Janschke, der jetzt immer noch spielt, hatten damals auch eine gute Mannschaft mit Marco Reus, der damals da war, also war es einfach eine schöne Zeit, an die ich auch gerne zurückdenke.
Ja, Gladbach, großer Name auf jeden Fall, auch immer da gewesen, natürlich. Olli, weißt du, mit wem Bayer Leverkusen eine Fanfreundschaft hat? Und vor allen Dingen, weißt du, warum? Das wusste ich bis gestern auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Eine Fanfreundschaft?
Wenn ich so süffisant als Frankfurt-Fan frage, was glaubst du, mit wem die eine Fanfreundschaft haben?
Kickers Offenbach.
Kickers Offenbach. Thomas, hast du das gehört?
Oder?
Bitte?
Hat das was mit Rudi Völler zu tun?
Ich lese es jetzt mal bewusst vor, weil die Geschichte ist großartig. Das hätte ich nie gedacht. Also, wo fängt's an? Eine Fanfreundschaft gibt es mit den Anhängern von Kickers Offenbach. Diese beruht auf einer Begebenheit aus der Saison 80-81. Im Bundesligaspiel im August 80 faulte der Leverkusener Jürgen Gelsdorf den damals bei Eintracht Frankfurt spielenden Bumkuncha so, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, worauf die Frankfurter Fans den Anhängern Leverkusen bei nächster Gelegenheit Rache schworen. Anderthalb Monate nach dem Geschehen absolvierte Leverkusen im Oktober eine DFB-Pokalpartie in Offenbach gegen die Kickers, welche die Hessen 5-2 gewannen. Im Rahmen dieses Spiels gesellten sich zu den Leverkusen auch Anhängern von Kickers Offenbach, die eine lokale Rivalität mit der Eintracht Frankfurt führen. Als die Anhänger der Leverkusener, denen der Eintracht aneinander gerieten. Aus dieser Geste der Offenbacher Fans wurde eine langjährige Fanfreundschaft, die bis heute hält. Habt ihr da was damals in deiner Zeit, Thomas, mitbekommen? Weil meistens, das weiß man auch hier mit Duisburg, man weiß, oder das war mal eine Fanfreundschaft, das weiß man, aber das hat jetzt gar nicht mal so die Bedeutung eigentlich.
Ja, jetzt, wo du es gesagt hast, Kickers Offenbach, war es mir bewusst, hätte ich jetzt aber auch nicht sofort gewusst. Die Geschichte habe ich auch noch nie gehört. Und man muss dann doch ehrlich sagen, dass ja viele Vereine mittlerweile dann auch nicht mehr in der gleichen Liga spielen. Und gerade jetzt zwischen Leverkusen und Kickers Offenbach liegen dann ein paar Ligen. Von daher auch damals hat man das nicht so mitbekommen.
Und wir betonen nochmal, auch wenn, und da spreche ich auch für den Steffen, Olli, bei dir weiß ich es nicht, aber ich denke, du bist ja auch ein bisschen auch Traditionsfan, die Kickers und die hessischen Vereine sollen hoch, so weit wie möglich. Also Rivalität ist immer gut, nur bei Hass hört es auf, weil es denken immer noch viele, die hassen sich, gut, es gibt immer Fans, die hassen sich. Aber es ist ein hessischer Verein, mich würde es freuen, wenn die Kickers wieder aufsteigen.
Ich war sogar am Sonntag beim Spiel Eintracht Frankfurt 2 gegen Kickers Offenbach in der Erste Arena jetzt am Bornheimer Hang, PDS Bank Arena, ja, ja. Soweit ich so komme, Derby in die Regionalliga Südwest. Früher war das ja mal richtig erste oder zweite Liga, ne? Krass,
wie lange
das
ist. Im FSV-Stadion, ja. Ich habe dort in der Straße gewohnt, dort bin ich groß. Bitte?
Es war so kalt.
Das glaube ich, ja. Der FSV war auch mal in der zweiten Liga. Da war ich einmal im Stadion, da haben sie gegen Fortuna Köln 0-7 verloren. So!
Wenn wir sentimental, aber was eben mit Unterhaching hat, meine ersten Liga, ne? Unterhaching, Wahnsinn. Oder
Ulm. SSV Ulm. Ja. Da gab's doch, war das nicht gegen Ulm, das Eintracht-Duell 6-3, das war auch gegen Ulm, oder war das Reutlingen damals? Das war Reutlingen. Das wechsel ich immer. Jungs, kommen wir zur aktuellen Saison. Leverkusen, da strahlt man ja nur. Gestern war das Spiel gegen Borussia Dortmund, beziehungsweise am Sonntag war das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und 1:1, da haben jetzt viele von Stolperstein gesprochen. Und was ist da los? Also Leverkusen hat doch eine makellose Bilanz. Und gegen Dortmund kannst du mal 1:1 spielen, weil die sind im Moment so komisch konstant. Ich habe es letzte Woche gesagt, Dortmund ist für mich weder Fisch noch Fleisch im Moment. Die hauen Newcastle zweimal weg, gewinnen in Mailand beim AC Milan und in der Liga kriegen sie manchmal nicht wirklich viel geschissen. Habt ihr das Spiel gesehen und wie seid ihr oder wie habt ihr das eingeschätzt nach dem Spiel?
Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das Glück, dass ich immer montags mit Mario Basler meinen Podcast mache, Basler Baller. Mhm. Und das ist ja der beste Experte, den es in Deutschland gibt.
Auf jeden Fall.
Und der hat gesagt, wenn das Spiel 5:2 ausgegangen wäre, hätte sich keiner beschweren müssen. Keiner. Leverkusen hat genauso weitergemacht wie in den letzten Wochen und hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen.
Ja.
So muss wohl gewesen sein. Thomas, hast du es gesehen?
Ich habe es auch nicht gesehen. Ich war ja das Wochenende in Manchester. Dementsprechend habe ich die Zusammenfassung gesehen, habe natürlich was gelesen und wenn man das wiedergibt, glaube ich, waren die Mehrzahl der Chancen bei Leverkusen und selbst wenn man mal diese Saison gegen Dortmund oder gegen jeden anderen auch mal verliert, gehört das auch dazu. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, wenn man die Saison bis jetzt sieht und das muss man sagen, spielen sie mit jetzt dem besten Fußball. Ich war hier beim Spiel, wie sie in Bayern München gespielt haben, da waren sie aus meiner Sicht auch gerade in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und dominieren schon sehr viel. Also das muss man sagen, haben auch von den Ballbesitz ja auch gegen Dortmund das Spiel trotzdem dominiert und von daher sind sie auf einem richtig guten Weg, dieses Jahr den Titel zu holen. Man muss natürlich sagen, ich glaube, das lesen wir jetzt ja auch alle, der Afrika Cup, da muss man immer mal gucken, was passiert nach der Winterpause. Man muss trotzdem sagen, dass das Bayern München ja auch wenn man jetzt das Gefühl hat, die spielen nicht so eine tolle Saison, haben einfach auch unglaublich viele Punkte und holen ihre Punkte. Und das, obwohl man das Gefühl hat, dass sie vielleicht nicht dieses Jahr die beste Saison bis jetzt spielen.
Und bei Leverkusen muss ich sagen, da habe ich zwei Erinnerungen noch jetzt in den letzten Wochen. Einmal war das Spiel, ich habe echt viel geguckt, weil es auch einfach Spaß macht, in Hoffenheim, wo sie 2:0 führen und auf einmal 2:2 sind, da habe ich auch so gedacht, oh, jetzt wackeln sie. Eiskalt die Antwort, bumm, 3:2 gewonnen. Das nächste war dann, da war glaube ich auch irgendwie unter der Woche international, war nicht so sauber, haben aber gewonnen und dann war das Spiel in Bremen. Da dachte ich auch, Bremen, dann mit der Fankultur, Samstagabend, bei Bremen war es ja auch nie, ne? Ey, 0:3. Eben mal kurz, ne? Da war überhaupt souverän und dominant und wie noch einer sagte, so spielen haben früher immer die Bayern gespielt. Und genauso ist es bei Leverkusen.
Man hat ja fast das Gefühl, wenn Leverkusen jetzt den UEFA Cup gewinnen würde, dass es unter der Würde, wenn du die Mannschaft spielen siehst, dass es fast so ist, wie wenn Basler das Ding gewinnt, obwohl die fliegen ja gegen uns immer raus. Aber dass man das Gefühl hat, eigentlich ist das, wird es gar nicht gerecht. Und das Geile ist ja, als Schick noch verletzt war und Boniface, ich sag, alle sagen Boniface, ich denke mal, er wird so ausgesprochen, und der als getroffen hat, hat man gedacht, ja, was machen wir denn oder was machen die denn, wenn Schick zurückkommt? Ja, ist ja kein Problem, der Schick legt dann einfach das Tor auf zum 1:1. Also das kann man ja auch mal machen. Du hast auch das Gefühl, dass die zweite Garnitur funktioniert, dass da keiner irgendwie, gut, das kriegt man natürlich nach außen nicht mit, aber dass da keiner irgendwie Neid hat oder dem anderen versucht, irgendwie die Butter vom Brot zu nehmen. Du hast echt das Gefühl, da passt alles, bis auf Lukas Radetzky, der manchmal, das kennen wir auch aus Frankfurter Zeiten, daneben greift, aber auch der hält ja selbst toll. Also und die Namen Xhaka, Palacios, Grimaldo, wenn ich sehe, wie die spielen, Frimpong, was für Techniker die in der Mannschaft haben, da ärgern sich doch die Bayern bestimmt, dass sie bei dem einen oder anderen es verpasst haben, zuzugreifen, oder?
Thomas? Ich glaube, dass die Spieler, die jetzt Leverkusen geholt hat, vielleicht Boniface, den hätte vielleicht Bayern auch geholt, aber gerade so Xhaka oder Hofmann, ich glaube jetzt nicht, dass Bayern die geholt hätte und die Zusammensetzung dieses Jahr vom Kader in Leverkusen ist einfach top in Verbindung dann, das habe ich jetzt beim Training auch ein bisschen beobachtet, dem Trainer, dem Trainerteam, das passt einfach, das ist eine tolle Mannschaft, die gut besetzt ist, die einen guten Altersdurchschnitt hat, ein paar erfahrene Spieler, ein paar junge, hungrige Spieler, auch die erfahrenen Spieler sind alles noch Spieler, die auch Titel holen wollen, von daher ist eine tolle Zusammensetzung, was natürlich dazu kommt, das ist immer für einen Trainer das Schönste, wenn man Spiele gewinnt, und das ist überall so, dann ist es auch in dem Moment immer einfacher, weil es dann auch einfacher ist, die Spieler zu handhaben. Es sind eigentlich alle zufrieden. Es kommen auch die Spieler, die auf der Bank sind, kommen zu Einsätzen. Und das machen sie im Moment richtig gut, dass man das Gefühl hat, da ist eine richtige Einheit. Und ich glaube, es wird jetzt auch wichtig sein, dass ein Schick, der jetzt ja doch lang verletzt war, wo man jetzt einfach auch gucken muss, ob das jetzt auch muskulär, ob das klappt. Das wird unglaublich wichtig für Leverkusen, gerade jetzt, wenn der Afrika-Cup kommt, dass sie mit Schick dann wirklich einen haben, der dann topfit ist. Ich glaube, das wird auch ausschlaggebend sein, um auch weiter so dominant zu sein, dass sie da trotzdem vorne einen haben, der weiter Tore machen kann.
Aber es war ja nicht das Thema Leini Bayern, es war ja eher das Thema Dortmund. Ne? Ist ja wohl mehr oder weniger verbrieft, dass drei von denen Dortmund angeboten wurden. Xhaka,
genau.
Dann für Emre Can entschieden, dass er da bleibt und die Position spielt. Boniface, dann hieß es ja, wir haben aber Alea und außerdem haben sie dann Füllkrug verpflichtet. Bei Xhaka haben sie übrigens auch gesagt, der Wiederverkaufswert wäre nicht so hoch, weil er schon nahe 30 ist, glaube ich.
Ja.
Wobei Füllkrug ist, glaube ich, auch. Egal. Und
31.
Und dann hast du ja Benzebaini geholt für links hinten und nicht Grimaldo, wobei ich mir dann auch sage, Grimaldo spielt, glaube ich, schon seit 5, 6 Jahren bei Benfica auf dieser Position auch international überragend. Mhm. Da habe ich nur auch Spaß, ja, wahrscheinlich spricht Terzic nicht so gut Spanisch wie Alonso. Der hat dann einfach den Spanier mal angerufen. Und für mich, Harry Kane hin oder her, für mich Stand jetzt Königstransfer in der Fußball-Bundesliga ist für mich Grimaldo. Ja, unfassbarer Spieler.
Hammer Technik.
Die Schusstechnik vorne in der Offensive, aber auch hinten. Ich finde, müssen sich viele Spitzenvereine in den Spiegel gucken und fragen, was haben wir da eigentlich falsch gemacht? Warum haben wir den nicht entdeckt? Weil der ist eben 27, der hat Erfahrung.
Was ist das?
Ja, er spielt.
In Portugal wird auch kein Jojo gespielt. Und wie gesagt, der war international mit Benfica ja auch in den letzten Jahren immer dabei. Mhm. Überragender Spieler.
Ja, haben tolle Spieler, wie gesagt. Und Wirtz darf man ja auch nicht vergessen. Ich finde auch die Abwehr, wenn man einen Tar sieht, der unglaublich aus meiner Sicht sehr, sehr gefestigt spielt, eine tolle Saison, kaum Fehler macht, das passt wirklich dann gut zusammen und da haben sie wirklich dann auch diese Mischung, die vielleicht dann in dem Moment, aber da sind wir alle nicht im Thema dabei. Ich habe das für mich auch gesehen, wie schwer es dann auch manchmal ist, Spieler zu holen, egal in welcher Liga man ist, da muss es dann auch oft passen und bei Leverkusen Stand jetzt passt es und da muss man einfach auch einen Hut vor Leverkusen ziehen, dass sie das wirklich so zusammengeholt haben.
Und ich glaube auch gar nicht, dass das Afrika-Cup-Ding so ein Problem wird. Erstmal, hast du eben gesagt, auch die aus der zweiten Garde, die danach kommen, zeigen ihre Leistung. Andrich hat teilweise ja gar nicht gespielt, der mittlerweile Nationalspieler ist, den ich eigentlich immer gesetzt hätte. Ja, spielt dann meinetwegen Andrich und Tah ohne Tabsoba und Kusunu. Geht. Wenn Schick tatsächlich wieder so annähernd drin ist, dann brauchst du auch einen Boniface erstmal nicht. Teja sitzt im Moment sowieso mehr oder weniger, kommt von der Bank, der auch für Nigeria spielt. Habe ich einen vergessen? Weiß ich nicht. Also, dann haben sie noch einen Lujek, der sicherlich auch nicht der schlechteste ist. Die haben wenn du wirklich den Namen durchgehst, einen richtig breiten Kader. Und deswegen glaube ich auch, zum anderen werden auch nicht alle, die da im Afrika-Cup spielen, alle im Finale landen. Das geht schon mal faktisch gar nicht. Da wird der eine oder andere auch früher wieder zurück sein. Also, und ich habe mal geguckt, ich habe es aber jetzt leider nicht im Kopf, gegen wen die in der Zeit auch spielen würden. Du hast also kein internationales Geschäft, du hast auch keinen Pokal, soweit ich weiß. Es sind machbare Gegner. Also, ich glaube schon, dass sie da auch gut durchkommen werden.
Jungs, zum Abschluss der Sendung, es tut mir leid, ich habe den einen oder anderen Husten, ich bin noch leicht erkältet. Zum Abschluss unserer heutigen Folge, was glaubt ihr, was würdet ihr sagen, auf welchem Platz landet Leverkusen nach der Saison?
Für mich, ich muss da dazu stehen, was ich gesagt habe. Ja. Ich Mario ja die Bundesliga getippt. Und ich habe vor der Saison gesagt, Bayer Leverkusen wird Meister.
Ich kann mich nur anschließen. Im Moment haben sie auch wirklich absolut das Gefühl, dass sie es schaffen können. Und ich glaube, dass viele auch in Deutschland, da sind wir nochmal bei dem Thema, den Leverkusenern das auch gönnen. Da gehöre ich dazu. Und der mal damals da gespielt hat, würde mich unglaublich freuen. Und hoffe einfach, dass die Saison, und das muss man auch sagen, in allen Positionen spannend bleibt, dass es interessant bleibt und dass sie dann zum Schluss auch die Möglichkeit haben, aus eigener Hand Meister zu werden.
Olli, ich bin ganz bei dir auch. Vor der Saison habe ich auch getippt, Leverkusen wird Meister. Natürlich wurde gelacht. Wir reden nach der Saison nochmal. Ja. Thomas, Würdest du nach der Saison noch einmal zu uns kommen und Revue passieren lassen, das Ganze von Bayer Leverkusen?
Sehr gerne, dann wissen wir auch, ob wir drei ein bisschen Ahnung vom Fußball haben und müssen uns eben dann auch...
Dann ist der Steffen mit Sicherheit auch wieder mit dabei. Olli, du bist natürlich auch herzlich eingeladen.
Dankeschön.
Freunde, das war Folge 213 Abseits der Fußball-Podcast Special Bayer Leverkusen. Vielen, vielen, vielen Dank an die beiden Gäste, an Thomas Kleine. Wir sehen uns Ende der Saison wieder. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden natürlich auch deine Trainerlaufbahn weiterverfolgen. Olli Dütschke, ja, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Hört die Podcast Kultkicker und Basler Ballett. Es ist egal, welchen ihr hört. Ihr werdet super unterhalten. Vergesst bitte nicht bei uns liken, teilen, abonnieren. Bei Facebook, bei Insta, egal wo, egal wie. Wir freuen uns über alles. So verzweifelt sind wir. Nein, natürlich nicht. Kleine Späßchen. Wir sehen uns nächste Woche wieder dann mit dem Steffen. Ich soll euch beide auch nochmal schön grüßen. Auf jeden Fall. Dankeschön, werden wir machen. Und ja, schön, dass ihr da wart und wir sehen uns.
Danke.
Ciao. Steffen, wir haben dich gar nicht vermisst. Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Ciao.